was für uns ja immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, von außen einzusehen, wenn so eine Gruppe, so eine Exil-Community hier immer, also von außen sehen die oft sehr homogen aus. Man denkt irgendwie, ah, die denken vielleicht, also man denkt gar nicht so richtig drüber nach, wie dass die im Inneren natürlich politisch auch unterschiedlich denken. Und das ist jetzt halt bei diesen Gesprächen sehr klar.
Der Name, der hat sicher schon jede und jeder schon mal gehört. Aber was wissen wir eigentlich über Somalia? Ein Land in Afrika. Manchmal liest man etwas über Geflüchtete aus Somalia oder Piraten an der somalischen Küste. Aber Somalia ist natürlich viel, viel mehr als nur eine Schlagzeile. Somalia ist zum Beispiel ein Land, wo auch der Popsänger Kanan hervorgebracht hat. Und über Somalia reden wir mit Sarah Winter-Seiler. Sie ist Co-Redaktionsleiterin vom Surpris Strassenmagazin. Schon etwa die bei uns zu Gast gewesen beim Surpris-Tag. Keine Somalia-Expertin, das darf man, glaube ich, sagen, Sarah, oder?
Ja, das ist richtig.
Aber die Geschichte über Somalia, die hat ihren Ursprung bei uns, also bei Surpris. Wie genau dann?
Es war so, dass eine unserer Verkaufenden von einer Reise zurückkam nach Somalia und sich mit einer konkreten politischen Sorge, glaube ich, an uns gewandt hat. Und zwar hat sie uns einen Screenshot von einem, ich glaube, BBC-Redaktor geschickt, der darin die Angst äußerte, dass wenn die Truppen der Afrikanischen Union abziehen, die sogenannten AMISOM, das sind so Friedenstruppen, sogenannte, was vorgesehen war für Ende diesen Jahres, letzten Jahres, dass dann es passieren könnte, dass die Islamisten übernehmen. Und das hat sie uns weitergeleitet, so als Sorge sozusagen, ob wir nicht Lust hätten, mal was über das Thema zu machen. Und das haben wir aufgegriffen.
Sehr ein umfangreiches Thema. Es ist wie bei allen Ländern, es passiert im Laufe von einer Zeit und von Jahrzehnten sehr, sehr viel. Man kann sicher nicht alles aufrollen, was Somalia betrifft, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen die aktuelle Lage von Somalia, von dem Land, schildern. Wie sieht es dort aus?
Ja, das ist so komplex, es ist wirklich schwierig, also auch für mich immer noch schwierig, ein bisschen durchzusteigen. Es ist so, dass in dem Land, es gibt die Hauptstadt, es gibt eine Zentralregierung, die dort sitzt, die auch intern schon starke Konflikte hat miteinander. Also der Präsident Farmaggio müsste sich eigentlich der Wiederwahl stellen, hat das bisher so ein bisschen rausgezögert, hat einen Konflikt mit seinem Premierminister, der wohl auch irgendwie so wie vorgezeichnet ist, dass der immer mal wieder auftaucht. Also da wird irgendwie viel um Macht gerungen und gleichzeitig ist diese Zentralregierung eigentlich nicht fähig, das Land unter Kontrolle zu haben, sondern kann eigentlich nur die Hauptstadt kontrollieren und auch das nur mit Mühe, so wie ich das sehe. Und das restliche Land wird mit Ausnahme der nördlichen Region Somaliland vor allem von Al-Shabaab beherrscht. Das ist eine islamistische Terrormiliz, wenn man das so nennen möchte. Genau, und die haben halt so eine ähnliche, also eben, deswegen wird manchmal der Vergleich mit Afghanistan gezogen, was eben dieser BBC-Journalist, habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt, auch gemacht hat. Das ist eine ähnliche Struktur wie jetzt wie die Taliban. Oder ähnlich aufgestellt, also halt eine islamistische Terrormiliz.
Man weiß nie, ob man auch zurückkehrt. Auf dem Dorf ist es besser. Zwar herrscht dort Al-Shabaab, aber die Menschen machen einfach, was Al-Shabaab wollen. Ich muss als Frau weite Umhänge tragen und Socken. Wenn man sich nicht ordentlich verschleiert, kann es passieren, dass man getötet wird. Sie sind herzlos und gefährlich, aber effizient. Wenn die Regierung alles gut machen würde, müssten sich die Leute nicht an Al-Shabaab wenden. Immer wieder hört man auch so aus diesen Gesprächen, die du aufgezeichnet hast, aus diesen Geschichten, Erzählungen von den Verkaufenden, den Namen Al-Shabaab, du hast es schon mal erklärt, Terrormiliz. Wie sehr hat der Name Al-Shabaab auch die Gespräche so ein bisschen geprägt, die du geführt hast?
Naja, weil das ja grundsätzlich sozusagen die Grundfrage war, passiert dasselbe wie in Afghanistan? Also wenn diese Friedenstruppen abziehen, übernimmt dann die Al-Shabaab auch den restlichen Teil des Landes, der bis jetzt noch von zum Beispiel der Zentralregierung beherrscht wird. Deswegen hat das natürlich schon relativ stark die Gespräche beherrscht, weil das eigentlich sozusagen wie meine Eingangsfrage war an die vier Leute, mit denen ich gesprochen habe. Gleichzeitig ist es auch eben nur eine der vielen um die Macht kämpfenden Gruppen, würde ich sagen. Also erstens ist es nicht die einzige islamistische Miliz, aber wohl die größte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist auch nicht so, dass eben die Zentralregierung jetzt sozusagen monolithisch auf der anderen Seite stehen würde, sondern da gibt es auch noch andere. Es gibt auch bezahlte Milizen, die jeder anheuern kann, der dafür Geld aufwenden kann. Es gibt alle möglichen Formen der Unsicherheit in einem Land, in dem es eben keine zentrale, starke Regierung gibt. So.
Wenn du mit den Leuten so redest, ist dann Al-Shabaab so ein bisschen das, wo die Leute am meisten Angst davor haben, eben, dass die die Macht übernehmen könnten? Oder hast du noch andere Ängste rausgehört?
Ich habe das Gefühl, die Menschen haben vor allem Angst vor der Unsicherheit. Und ich habe das jetzt so, also so ganz minimal können wir jetzt ja durch die Pandemie vielleicht mal nachvollziehen, was es heißt, wenn man Unsicherheit erlebt. Also wir können uns irgendwie anstecken und wissen dann nicht, wie ist der Krankheitsverlauf. Wir wissen nicht genau, kommen wir da lebend wieder raus sozusagen, wenn man es jetzt ins ganz Extreme ziehen will. Und hier ist die Bedrohung ja nicht ein Virus, was einen Menschen befällt oder mehrere Menschen befällt, sondern hier ist die Bedrohung halt konkrete Attentate. Also es kann halt einfach sein, dass man einkaufen geht und an einem Auto vorbeiläuft, das in dem Moment in die Luft fliegt. Es kann sein, dass man zwischen die Linien von gerade kämpfenden Milizen gerät. Es kann sein, dass man ja eben zum falschen Zeit am falschen Ort ist und dann ist man innerhalb kürzester Zeit unter Umständen Geschichte oder schwer verletzt.
Genau. Interessant ist auch, ich habe es zwei, dreimal aufgeschnappt bei der Lektüre von der Text von der Verkaufenden, dass Türkei öfters erwähnt wird. Ich habe auch mal eine längere Reportage gehört beim SRF über den Einfluss von der Türkei in Somalia. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Also Türkei wird so ein bisschen erwähnt als Ort oder Land, wo man hinreist, wo man wie einfach irgendwie auch ein neues Zuhause sucht, so habe ich es verstanden. Das ist jetzt ja nicht gerade am Weg, aber der Einfluss gerade vom Erdogan, von der Regierung Erdogan, von der Türkei in Somalia, der ist scheinbar gross. Wieso eigentlich?
Also es gehört so ein bisschen zur Strategie der Regierung Erdogan, ihren Einfluss in der islamischen Welt ausdehnen zu wollen. Der bezieht halt auch die mehrheitlich muslimischen Länder Afrikas mit ein. Die Türkei hat in Somalia tatsächlich die größte militärische Trainingsbasis außerhalb der Türkei eröffnet, also gebaut und eröffnet. Auch eine riesige Moschee, eine große Botschaft. Also es geht darum, Präsenz zu zeigen. Sie machen eben auch Ausbildung für die Regierungstruppen. Das heißt, sie sind einfach aktiv engagiert, das Land und die Regierung Farmajo zu stützen. Und das wird auch großenteils positiv wahrgenommen. Und das läuft eben so ein bisschen über die Schiene der gemeinsamen Religion. Also man versteht sich. Und ich denke, die Türkei wird da vor allem auch mit, die wollen ihren Handelsbereich ausdehnen. Die wollen dort in irgendeiner Form Geld auch abschöpfen, wenn man das so nennen darf.
Spannend ist auch, wenn man die verschiedenen Texte liest von der Surprise-Verkaufenden. Die einen reden davon, dass die Regierung das gut macht mit dem Kampf gegen den Terror, zum Beispiel gegen Al-Shabaab und Korruption. Die anderen wünschen sich aber eine andere Regierung, wie die untätig sagt, die aktuelle. Wie hast du so die unterschiedlichen Wahrnehmungen erlebt bei diesen Aufzeichnungen? Sind das komplett verschiedene Welten oder kommt es darauf an, wo, dass man vielleicht seine Familie hat? Ja, wie hast du das wahrgenommen?
Ich fand es auch extrem spannend, also weil das natürlich auch zeigt, dass was für uns ja immer manchmal so ein bisschen schwierig ist, von außen einzusehen, wenn so eine Gruppe, so eine Exil-Community hier immer, also von außen sehen die oft sehr homogen aus. Und man denkt irgendwie, die denken vielleicht, also man denkt gar nicht so richtig drüber nach, wie dass die im Inneren natürlich politisch auch unterschiedlich denken. Und das ist jetzt halt bei diesen Gesprächen sehr klar hervorgetreten, dass eben ein Teil die Regierung für fähig hält, dort etwas Sinnvolles unternehmen zu können und ihren Einflussbereich, also gegen die Al-Shabaab und ihren Einflussbereich auszudehnen und einen Teil, das für die Regierung unter anderem für korrupt hält oder für mit den Al-Shabaab zusammenarbeitend, also da gar nicht traut. Und das ist, denke ich, so wie in allen Ländern. Also die haben natürlich kommen einfach aus verschiedenen politischen Lagern sozusagen innerhalb Somalias. Und in diesem Fall spielen ja auch Clanstrukturen irgendwie eine große Rolle, kommen also offenbar auch aus unterschiedlichen Clans oder unterschiedlichen Familien, die dann vielleicht unterschiedlich an der Macht beteiligt sind momentan und deswegen auch unterschiedlich viel vertrauen. Und dann kommt ja noch immer die individuelle Erfahrung dazu. Ist man schon betroffen gewesen oder nicht? Kann man überhaupt vertrauen? Also man muss auch sagen, dass ein Teil der Leute, wenn nicht alle, auch wirklich stark gezeichnet sind durch die Situation zu Hause und durch ihre jeweiligen Fluchtgeschichten natürlich auch.
Man kann niemandem trauen, nicht mal den Kindern. Die einen denken, du hast viel Geld, die anderen denken, du kommst aus einem Land, das nicht islamisch ist. Sie werfen dir vor, ebenfalls ungläubig zu sein. Ich bin beispielsweise aus Schweizer Sicht Muslim, aber aus Sicht der Al-Shabaab bin ich ein Kafir, ein Ungläubiger. Sobald man andere Religionen toleriert oder akzeptiert, gilt man als Kafir. Spannend finde ich auch das Beispiel, wo ein Satz, den ein Verkaufender gesagt hat oder eine Verkäuferin, Somalia ist wie Afghanistan, es ist sehr kompliziert. Nein, Somalia ist nicht wie Afghanistan. Wir haben ja vorher mal über den Vergleich mit Afghanistan geredet. Es ist sehr kompliziert. Und ich denke, also gibt es wirklich noch etwas, was kompliziert, also ich will jetzt nicht das Lächerliche ziehen, aber gibt es wirklich etwas, was noch komplizierter ist als die Lage in Afghanistan?
Ich glaube, das kommt daher, also sagen wir mal, für uns von hier aus betrachtet, ähnlich weit weg von beiden Orten, sind wir eher geneigt, halt Parallelen zu ziehen und zu gucken, wo kann man halt irgendwie... wo finden sich ähnliche Lagen? Also hier zum Beispiel die Isolation der Hauptstadt und dann die Islamisten, die vor allem auf dem Land stark sind und dann eben die Präsenz von ausländischen Truppen im Land, die wo es eben durch den Abzug drohen könnte, dass die Islamisten übernehmen. Das sind so die Parallelen, die von außen gezogen werden, wo man sagt, aha, ja. Und wenn man natürlich aber aus der Innensicht schaut, also als Afghane oder als Somalierin, dann ist es natürlich alles viel komplexer und dann im Detail wieder doch so unterschiedlich, dass es sich letztlich nicht vergleichen lässt, eins zu eins. Also sei es also sowieso nicht eins zu eins, also sei es eben in Somalia sind es die Truppen der Afrikanischen Union, die ganz andere Motivationen haben, weil es unter anderem eben getragen wird durch die Nachbarländer Somalias. Eine ganz andere Art der internationalen Intervention sozusagen als die Truppen der USA, die in Afghanistan abgezogen sind. Also es ist, ein Teil ist vergleichbar, ein Teil nicht. Es ist vielleicht so, wie wenn man aus Amerika oder aus Lateinamerika noch weiter weg auf die Schweiz und Österreich schaut oder so, dann sieht das aus wie alles eins. Und natürlich, wenn man hier im Inland sitzt, dann denkt man, wow, nein, wir sind bei Weitem nicht eins und gar nicht vergleichbar.
Es gibt Surplus-Verkaufende aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Eben jetzt da in dem Fall die Menschen aus Somalia, wo dir Rede und Antwort gestanden sind. Das ist das eine. Was ist aber vielleicht auch der detaillierte Grund, warum das Somalia jetzt so einen grossen Fokus bekommt im neuen Heft?
Ich glaube, für uns ist es schon immer mal wieder wichtig, oder nicht immer mal wieder, sondern wir wollen ja eigentlich letztlich dafür sorgen, dass die Lebenswelt unserer Verkaufenden in ihrer Vielfalt und ihrer Komplexität, dass wir die irgendwie übersetzt kriegen für die Lesenden. Also so, dass man sich vorstellen kann, wie ist es eigentlich als armutsbetroffener Mensch in der Schweiz? Und da gehören ja dann, wir haben also rund 400 Verkaufende, da sind genauso 400 verschiedene, völlig individuelle Stories dahinter natürlich. Und ein Teil sind geflüchtete Menschen und da sozusagen mal den Blick zu öffnen für das, was die im Alltag an Sorgen und Nöten mit sich rumtragen. Und es geht dann ja nicht nur um die Sorgen und Nöte, die sie hier erleben, über, keine Ahnung, Diskriminierung, fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt, viele Kinder, keine Betreuung oder was auch immer. Also es war jetzt ein bisschen Klischee, aber solche Dinge sozusagen transparent zu machen oder zu erklären, darzustellen, sondern es geht eben auch darum, dass die natürlich mit einer Ebene im Kopf leben, die über ihre Migration bestimmt ist, nämlich ihre Familie, die noch vor Ort lebt. Und das ist für uns, glaube ich, auch eine Möglichkeit, sich mit einem Land nochmal neu zu beschäftigen, auch für die LeserInnen, über den konkreten Zugang zu Menschen. Also wenn man jetzt bei einem somalischen Verkäufer seine Cypris-Ausgabe kauft, dann zu verstehen, ja, was bewegt den eigentlich, finde ich, ist schön. Dann ergeben sich vielleicht auch neue Kontakte und ein neues Verständnis für das Gegenüber.
Sehr, sehr. Also ich habe das Gefühl, ich habe einerseits genau durch die Lektüre von diesen Texten sehr viel gelernt über das Land. Auch wenn es sehr subjektiv ist in der Wahrnehmung, was die Leute erzählen, habe ich gefunden. Sehr spannend gewesen. Zusätzlich kommt ja auch noch ein spannender Text vom Journalist Marc Engelhardt. Die haben da schon mal gehört, ihr, die zuhören. Er hat mal bei uns einen Surprise-Tag bestritten, wo wir über Äthiopien geredet haben. Er ist sehr lange in Afrika gewesen. Somalia kennt er auch. Der Titel von dem Text heisst «Unter Warlords, Islamisten, Investoren». Was sagt denn er zu den Schilderungen von den Verkaufenden? Wie nimmt er das wahr?
Das war ganz interessant, weil wir eigentlich, also die Entstehungsgeschichte war ja so ein bisschen so, dass dass eine Verkaufende zu uns gekommen ist und ich dann vor allem erstmal mit ihr gesprochen habe und dann mit dieser Schilderung zu Marc gegangen bin, um sie einordnen zu lassen, weil ich mich eben, wie gesagt, wie du auch am Anfang gesagt hast, nicht im Detail auskenne oder am Anfang noch gar nicht ausgekannt habe und dann erstmal ja auch jemand brauchte, der sich auskennt, der mir sagt, ist das, wie ist das überhaupt einzuordnen, was sie mit sich bringt an Geschichte? Weil das ist ja klar, für Journalisten muss man erstmal schauen, was steckt dahinter. Und er hat dann gefunden, ja, ist eine Einzelschilderung, müssten wir vielleicht noch ein paar mehr haben. Und so ist dann die Geschichte sozusagen wie in Zusammenarbeit entstanden. Ich bin dann losgegangen, habe noch drei andere Leute gesucht und mit denen gesprochen. Und am Schluss hat er sich das dann nochmal alles durchgelesen und gesagt, es ist jetzt genau, sind alles ganz verschiedene Erzählungen. Und aber genau so sind sie ihm in Somalia auch schon begegnet, alle diese verschiedenen Erzählstränge. Und das zeigt ja auch, dass wir jetzt eigentlich die Chance hatten, ganz gut abzubilden, was es auch an verschiedenen Realitäten gibt dort. Und und vielleicht auch dadurch, dass eben bestimmte unterschiedliche Wahrnehmungen entstehen, auch zu zeigen, dass die Realität eben auch aus verschiedenen Wahrnehmungen besteht und nicht irgendwie, es gibt nicht die eine große Wahrheit, sondern die Menschen, die dort leben, haben halt unterschiedliche Realitäten, mit denen sie zurechtkommen müssen und unterschiedliche Ängste und Lagen, in denen sie sich bewegen. Ja.
Also man darf schonungslos sagen, es sind teilweise wirklich eine sehr grauenhafte Geschichten, die die Leute erzählen, die sie erlebt haben in Somalia. Darum ist meine Frage, nicht, dass du das jetzt eben müsstest einschätzen, aber hörst du gleich irgendwie ein bisschen Hoffnung raus für Somalia? Jetzt bei den Leuten, die du geredet hast, gibt es Hoffnung für Somalia und für die Zukunft von dem Land? Was denkst du?
Ich hatte den Eindruck, bei denen, die Regierung unterstützen oder für fähig halten zumindest, da die haben Hoffnung. Und das kann ich jetzt mal so wiederholen. Ich selber kann da ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen, aber es besteht die Hoffnung. Und es besteht aber, glaube ich, auch immer noch eine latente Hoffnung danach, dass man entweder erreichen würde, dass man sich ganz alleine selber um die Angelegenheiten im Land kümmern dürfte, also dass alle abziehen und man sich gar nicht mehr, also von außen gar nicht mehr eingemischt würde und dass man es dann besser machen würde. Das ist so die eine Lösungsstrategie, weil man natürlich auch seit der Kolonialisierung, also schon seit Ewigkeiten, immer nur erlebt hat, dass sich Leute von außen in die Belange des Landes einmischen. Und andererseits gibt es aber auch genau den gegenteiligen Strang, die sagen irgendwie, warum hilft uns eigentlich keiner, Europa, Amerika, jetzt mischt euch doch mal ein, macht doch mal was, so, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Und das ist total interessant, dass beides nebeneinander besteht. Und ich hoffe auch natürlich, dass da irgendwas sich zum Besseren dreht. Ich würde da nicht weinen. Also mich weigern, mich aus dem Fenster zu legen mit irgendwelchen Prognosen.
Sarah, danke vielmals fürs Gespräch.
Sehr gerne, immer wieder.
Und den ganzen Text oder die verschiedenen Texte zu Somalia, die lesen ihr dann in der nächsten Surprise-Ausgabe. Und die kaufen ihr vielleicht bei jemandem, der aus Somalia kommt, als nächstes dort, wo ihr halt euer Surprise gehen könnt kaufen. Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Übrigens, der nächste Surprise-Tag, der gibt es nicht in zwei Wochen bei der nächsten Heftausgabe, sondern der kommt in der übernächsten. Das hat mit der Neuerung zu tun, dass wir einfach einmal im Monat jetzt einen Surprise-Tag machen. Das heisst eigentlich immer so zu den ungeraden Heftnummern. Das heisst, wir hören uns dann bei der übernächsten oder vor der übernächsten Heftausgabe wieder da, hoffentlich auf eurer Lieblings-Podcast-App und eben im Surprise-Tag. Mein Name ist Simon Bergins. Bleibt gesund, habt euch Sorgen und eine gute Woche. Tschüss zusammen.